Kinder, viel Spaß euch im Kindergottesdienst. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Ich hatte 2 Wochen Urlaub. Das ist jetzt meine erste Predigt nach der Urlaubszeit. Urlaub ist immer schön. Kennt ihr das? Und er vergeht immer viel zu schnell. Aber ich weiß, was die nächsten, oder ich habe so ein Gefühl, die nächsten Monate in der Gemeinde werden spannend. Und ich freue mich auch, dass es wieder losgeht, weil ich mache das sehr gerne, Gemeindearbeit. Und ich will das nicht einfach nur so stehen lassen, sondern ich will einen kleinen Ausblick geben. Hey, was erwartet uns in den Gemeinden? Was ist so in den nächsten Monaten einfach spannend? Wenn ihr aufmerksam den Gemeindebrief liest, dann merkt ihr, hey, es gibt eine Taufe, die auf uns wartet. Ostersonntag. Und vorher am Karfreitag gibt es etwas, wozu ihr mit eingeladen seid, nach Merzig zu kommen. Nämlich in Merzig haben wir die Situation, dass unser Gottesdienstraum, wo 50 Stühle stehen, mittlerweile zu klein wird. Und wie macht man das, wenn man so eine Situation hat? Man muss sich Gedanken machen im Glauben, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, Gott, hast du eine Erweiterung für uns? Hast du neue Räume für uns, in denen wir regelmäßig Gottesdienst feiern können? Und das steht im Gemeindebrief, dass wir dafür beten und ab jetzt auch bereit sind, uns Räume anzuschauen. Und diese Karfreitagsaktion, wo wir an Karfreitag, diesem schönen, wichtigen Tag, wo wir den Tod Jesu feiern, uns daran erinnern, wollen wir das einfach mal probieren, eine Erfahrung machen. Wir haben angefragt, die CEB-Akademie in Merzig, die haben große Räume, ob wir am Karfreitag einen Gottesdienst in größeren Räumen feiern können. Und das machen wir. Der Termin steht. Und ihr seid mit eingeladen, mit dabei zu sein, weil ganz ehrlich, der ist ein bisschen viel größer als das, was wir jetzt haben. Es ist einfach schön zu sehen, wenn der Raum voll wird. Und wir wollen einfach Leute auch aus der Nachbarschaft einladen, mit dabei zu sein. Und ich sage das deswegen, weil das nicht nur was Spannendes ist für mich in der Gemeindeentwicklung von Merzig, sondern ihr seid die Muttergemeinde von Merzig. Und ich möchte, dass ihr mit das erlebt, wie Gott uns als Gemeinde den nächsten Schritt führt. Und irgendwann vielleicht sogar Teil dieser Erfüllung seid, ja, dass ihr merkt, hey, die Nachbargemeinde, die von Völklingen aus gegründet wurde, ist dann in größeren Räumen und entwickelt sich gut. Aber auch Völklingen ist spannend. Ist euch aufgefallen? Wir haben eine neue Leitungswahl oder eine Leitungswahl steht an. Die wird uns die nächsten Monate beschäftigen. Ihr seid aufgefordert zu beten, Gott zu fragen, wen sieht er? Wen möchte er senden und berufen in die Gemeindeleitungsarbeit? Und dann wählen wir noch vor den Sommerferien. Der Prozess läuft. Und dann gibt es noch mehrere andere spannende Sachen, auf die ich mich freue, weil es geht immer darum, dass wir den lebendigen Gott in unserer Mitte erleben. Und da habe ich einfach Lust drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ihr seid wach mit dabei. Und dann gehen wir gemeinsam als Gemeinde miteinander den Weg, den Gott für uns hat. Und wir wollen ihn erleben. Nun zur Predigt. Das Abendmahl. Ganz normal. Wenn ihr in den Gemeindebrief geschaut habt, dann merkt ihr, oh, jetzt feiern wir jedes Mal, wenn Andreas predigt, Abendmahl. Und er predigt sogar auch immer darüber. Genau, ich habe vor, eine Predigtreihe zum Abendmahl zu halten. Und ich freue mich, dieses Thema zu predigen, weil das Abendmahl für uns als christliche Gemeinden eine sehr hohe Bedeutung hat. Das Abendmahl gehört zu den Top 4 Lebensäußerungen der ersten Christen, die es gab, der ersten Christen in Jerusalem. Und die sind sozusagen unser Vorbild. Wenn wir wissen wollen, wie Gemeinde Jesu Christi geht, dann schauen wir ins Neue Testament und lesen, wie haben die das damals gemacht. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, 42 und 46. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, erste Lebensäußerung, in der Gemeinschaft, zweite Lebensäußerung und im Brotbrechen, das ist das Abendmahl, dritte Lebensäußerung und im Gebet. Diese 4 Top-Lebensäußerungen der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und dann lesen wir weiter. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Das war das Gemeindeleben. In Klammern, jetzt mache ich eine kleine Nebenbemerkung. Da steht da auch Jubel drin. Sie feierten das Mahl des Herrn und die ganzen Sachen mit Jubel. Ich habe mich gefragt, hey, das ist auch mein Gedanke, Abendmahl mit Jubel zu feiern, ja, mit überschwänglicher Freude. Und wir merken, da gibt es einige Gedanken, die für uns vielleicht neu sein können oder die uns auf gute Gedanken bringen können. Wir erfahren im Bericht der Apostelgeschichte, von Anfang an war das Mahl des Herrn, das Abendmahl, ein wichtiger Bestandteil im Gemeindeleben. Es wurde täglich in den Häusern mit Jubel und überschwänglicher Freude gefeiert. Es war schön. Da hat man sich drauf gefreut. Aber wie kam es dazu, dass Abendmahl so wichtig war und so im Gemeindeleben verankert war? Und die Erklärung ist sehr einfach. Und das, was der Grund ist, ist auch sehr schön und wichtig für uns. Jesus selbst hat das Abendmahl, das Mahl des Herrn bei seinen Jüngern eingeführt. Er hat gesagt, feiert dieses Mahl des Herrn, bis ich wiederkomme. Und wir glauben, Jesus ist Gott. Und wenn Gott sagt, macht das, feiert das Mahl des Herrn miteinander, dann können wir davon ausgehen, dass Gott dabei einen guten Gedanken hatte. Es gibt einen Sinn, einen Zweck, warum er möchte, dass wir das Mahl miteinander feiern. Und es ist immer etwas, was gut für uns ist, was wir entdecken können. Und ich greife auch schon mal vorweg, es ist mehr als eine Erinnerungshilfe, es ist viel mehr. Ich glaube, wenn wir wissen, was wir da machen, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, dann werden wir es mehr lieben und wir werden es vielleicht auch öfter machen, Abendmahl feiern. Und all das, was an guten Gedanken zum Abendmahl gesagt werden kann, packe ich nicht alles in eine Predigt, sondern ich mache das in drei Teilen. Heute ist das erste Mal das Thema das Abendmahl ganz normal. Wir schauen uns einfach an, wie haben die das gemacht und welche Inspiration gewinnen wir für unser Abendmahl in der Gemeinde. Zweites Thema, das Abendmahl eine gefährliche Sache. Wenn ich den Bibeltext nachher lese, wisst ihr, warum das einfach mal interessant ist, auch darüber zu predigen. Und als drittes das Abendmahl, was tun wir, was tut Jesus? Freue ich mich auch schon drauf. Wenn du während dieser Predigtreihe bei meinen Aussagen zum Abendmahl merkst, oh, das habe ich aber anders gelernt, oder das sehe ich anders, dann lade ich dich ein, mit mir ins Gespräch zu kommen. Lass uns diskutieren. Es gibt wenige Themen in der Christenheit, die so viel diskutiert wurden wie das Abendmahl. Ja, wer sich ein bisschen auskennt, und weil es so wichtig ist, ist es auch wert, dass wir miteinander darum da schauen, hey, wie, was bedeutet das für uns und wie können wir es richtig so feiern, dass wir Freude daran haben und Gott erleben. Ich glaube, du wirst davon profitieren, ich werde davon profitieren und ich freue mich auf diese Gespräche. Heute das Thema das Abendmahl ganz normal. Was glaube ich, was Gott uns weiter sagen möchte durch diese Predigt? Ich glaube, wir sollen und dürfen die Freude und das Natürliche in der Abendmahlsfeier wieder neu entdecken. Ich glaube, Gott möchte uns ermutigen, im Abendmahl, in dem, wie wir das gestalten, auch freier zu werden. Nicht nur eine Form im Kopf zu haben, sondern mehrere Formen. Und er möchte uns etwas auch über uns als Gemeinde deutlich machen. Es ist indirekt auch eine Predigt über Gemeindeverständnis. Was ist denn Gemeinde Jesu und woran erkennt man das? Und wenn man so ins Thema Abendmahl einsteigen will, dann muss man auch ein Wort zur Tradition sagen. Abendmahl ist mittlerweile eine Tradition, eine gute Tradition. Wir merken das schon am Begriff. Warum nennen wir das Ding Abendmahl? Abendmahl. Offensichtlich feiern wir das am Sonntagvormittag. Nichts mehr mit Abend. Und auch Mahl, Essen. Jeder bekommt ein Stück Brot und ein Stück Saft und Schluck Saft. Was ist daran Mahl? Und wir merken, wenn wir so ganz selbstverständlich Abendmahl feiern, auch mit diesem Wort, da hat eine Entwicklung stattgefunden. Es gibt 2000 Jahre Kirchengeschichte zum Abendmahl. Und aus irgendeinem Grund sind wir da gelandet, wo wir jetzt sind. Und ich finde, wir sind als Gemeinde schon ziemlich frei und flexibel, was das Abendmahl angeht. Wenn man möchte, kann man das mal variieren. Aber Gott will, glaube ich, uns noch mehr zeigen und uns noch mehr Freiheit und Erfahrung schenken, wie wir Abendmahl gestalten können. Ich habe schon gesagt, wie so meine Herangehensweise sein würde. Ich möchte im ersten Punkt einfach mit euch ins Neue Testament schauen und mal entdecken, wie war das normale Abendmahl bei den ersten Christen in der neutestamentlichen Gemeinde. Und dann schauen wir, ohne dass wir gleich alles ändern müssen, was wir machen, dann schauen wir, welche Impulse und Inspiration gewinnen wir von diesem Vorbild für unser Abendmahl, das wir miteinander feiern. Ich lese uns gleich den Bibeltext. Der steht im 1. Korinther 11, 17 bis 34. Da ist der klassische Einleitungstext mit drin, den man gerne auch vom Abendmahl liest. Aber ich nehme die Verse davor und danach auch. Und in den nächsten Sonntagen, wenn ich predige, konzentriere ich mich auf verschiedenen Stellen. Aber heute lese ich uns den Text komplett. 1. Korinther 11, 17 bis 34. Und ich lese uns das nach der neuen Genfer Übersetzung. Wenn ich das lese, versucht euch einmal vorzustellen, welche Situation dort beschrieben wird. Paulus schreibt dort an die Christen in Korinth, eine Gemeinde, die er sehr gut kennt und eine Gemeinde, von der er auch Nachrichten bekommt. Es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnungen treffen muss. Und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet. Und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zur Spaltung kommen. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber das Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen, und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es sich bei dem Mahl um den Leib des Herrn handelt, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen. dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch bringen. Alles Weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Hammertext. Kann man viel zu sagen. Ich habe mir folgende Methode überlegt. Ich möchte, damit wir so ein kleines Kopfkino haben, uns die Situation, wie damals Abendmahl gefeiert wurde, einfach als eine erfundene Geschichte erzählen. Ich möchte, dass ihr euch diese Gemeindewirklichkeit einmal bildlich vorstellt. Und ich erfinde eine Person, ich nenne sie Jason. Und ich beschreibe euch einfach, wie dieser Jason, wenn der Mitglied in dieser Gemeinde in Korinth war, wie der das erlebt hat. Jason ist Grieche. Er ist ein freier Mann und er ist ein Tagelöhner. Er kann nicht lesen und nicht schreiben. Er ist verheiratet und Jason hat 3 Kinder. Er und seine Frau sind erst seit ein paar Monaten Christen in Korinth und gehören zu dieser Gemeinde dort vor Ort. Seitdem Jason zum Glauben an Jesus gekommen ist, hat sich viel verändert. Er ist glücklich, dass er von Jesus gehört hat und nun an ihn glauben kann. Auch der Heilige Geist, mit dem er immer wieder konkrete Erfahrungen macht, hat sein Leben verändert. Er merkt, er macht sich nicht mehr für so viel Sorgen wie früher. Und schon oft hat er erlebt, wie der Heilige Geist ihm half, Arbeit zu finden. Immer wieder redet der Heilige Geist zu ihm, was er anderen Menschen von Gott weitersagen soll. Und Jason macht es und er nimmt sie dann auch einfach mit in die Gemeinde. Und immer wieder hat er erlebt, wie diese Menschen in der Gemeinde den Glauben an Jesus gefunden haben und dann noch ähnliche Erfahrungen mit Gott gemacht haben wie er selbst. Seine Frau wollte anfangs nicht mit in die Gemeinde kommen. Aber als sie krank war, ist sie dann doch mal in die Gemeinde mitgekommen und dort wurde für sie gebetet und dann ist sie geheilt worden. Mittlerweile ist sie auch getauft, gehört zur Gemeinde und geht mit und glaubt an Jesus wie er auch. Jason geht bei jeder Gelegenheit in die Gemeinde. Täglich feiern sie Gottesdienste mit gemeinsamem Essen. In der Gemeinde nennt man dieses Essen das Mahl des Herrn. Für ihn ist der Tagesablauf so, wenn er Arbeit hat und es schafft, dann isst er eine Kleinigkeit vor der Arbeit und dann erst wieder am Abend. Heute musste Jason lange arbeiten. Er hat Hunger und er freut sich schon auf das Abendessen. Dabei überlegt er, wo sich die Gemeinde trifft. Es gibt verschiedene Orte, wo sie sich treffen. Die Gemeinde trifft sich immer in den Häusern von Gemeindegliedern, mal hier, mal dort. Wer aus der Gemeinde die Möglichkeit hat, lädt die anderen gerne auch zu sich ein. Meistens treffen sie sich bei Gemeindegliedern, die etwas mehr Platz haben. Heute nimmt sich Jason vor, zu Erastus zu gehen. Erastus ist der Schatzmeister der Stadt. Und er hat ein großes Haus. Seine Frau ist mit den Kindern bereits dort. Sie hat mit den Kindern bereits zu Hause gegessen, weil die Kinder es ohne Essen nicht so lange aushalten würden. Weil die anderen wussten, dass Jason kommen würde, haben sie mit dem Mahl des Herrn gewartet. Das machen sie so, seitdem Paulus ihnen als Gemeinde einen Brief geschrieben hat. Vor dieser Zeit, also vor diesem Brief, waren einige schon betrunken und haben sich ihren Bauch vollgeschlagen. Das war nicht so schön. Die einen hatten viel oder haben viel in der Gemeinde, andere viel weniger. Und das Essen wurde auch nicht so geteilt, wie sie es jetzt machen. Jetzt warten sie mit dem Essen, mit dem Mahl des Herrn aufeinander und jeder, der kann, bringt etwas zum Essen mit. Jasons Frau hat nicht viel mitgebracht, aber ein kleines Brot konnte sie doch beisteuern. Als Jason da war, konnte mit dem Essen begonnen werden. Erastus, der Hausherr, gab die offizielle Eröffnung. Er brach das Brot und erklärte kurz die Bedeutung. Dann betete er und das Essen begann. Während dieser Zeit erzählten sie einander, was sie mit Gott erlebt hatten. Wem ein Lied zur Ehre Gottes einfiel, stimmte es an. Wer ein Gebet sprechen wollte, betete. Es war nicht immer gleich, wie das ablief. Jason sagt über diese Zeit, er habe immer wieder erlebt, wie der Heilige Geist das Mahl des Herrn leitet. Nachdem man einige Zeit gegessen hatte, nahm der Hausherr einen Kelch mit Wein. Er konnte sich das leisten. Wenn sie sich woanders trafen und sie dort kein Geld hatten, Wein zu kaufen, dann gab es das Mahl des Herrn einfach mit dem, was da war. Da haben sie dann den Teil mit dem Kelch und dem Wein einfach weggelassen. An diesem Tag aber wurde der Kelch herumgereicht und jeder konnte etwas daraus trinken. Als das Mahl des Herrn vorbei war, blieben sie noch etwas zum gemeinsamen Gebet. Und dann ging Jason mit seiner Familie wieder zu sich nach Hause. Ich hoffe, ihr konntet euch die Szene etwas vorstellen. Ganz normal Abendmahlsfeier in der Gemeinde damals. Und ich fasse nochmal zusammen, so was ich beeindruckend finde, wie das Abendmahl bei den ersten Christen gefeiert wurde. Wir merken, die Gemeinde im Neuen Testament kannte das Abendmahl nicht als Begriff, sondern es war eine echte Mahlzeit. Es war die Gemeindemahlzeit am Ende eines Tages, sozusagen am Feierabend. Dann trafen sich die Leute miteinander und haben zusammen gegessen. Sie waren die Gemeinde Jesu. Er war in ihrer Mitte und deshalb liebten sie es, dieses Mahl am Abend als Gemeinde miteinander zu teilen. Es gab auch keine große Zeremonie, vieles lief spontan ab. Gemeinsam essen, Gebet, Erfahrungsberichte, prophetische Eindrücke, es wurde einfach zusammengetragen. Es wurde eingeleitet und dann wurde irgendwann beim Essen auch der Kelch herumgereicht. Immer mit dieser Bedeutung so, wie Jesus es eingeleitet hat. Am Abendmahl konnten alle Menschen teilnehmen, die an Jesus glaubten und die auf seinen Namen getauft waren. Damit war klar, die Gemeinde war die Gemeinschaft aller, die am Abendmahl teilnahmen. Und das war dann auch die Erfahrung. Alle, die zu Jesus gehörten, feierten das Abendmahl miteinander. Und alle, die Abendmahl feierten, haben erlebt, wir sind die Gemeinde Jesus, von Jesus. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann merken wir auch etwas über, was Gemeinde Jesu ist. Oder wie sich Gemeinde Jesu ausdrückt, wie sie sichtbar wird. Die Gemeinde, das war nie ein Ort oder eine Veranstaltung. Die Gemeinde, das war dort, wo sich Gemeindeglieder, die Jesusgläubigen, trafen. Gottesdienste, wie wir sie kennen, einmal die Woche, die gab es anfangs so gar nicht. Das hat sich erst später entwickelt. Es gab ja auch keinen freien Sonntag. Man traf sich, wenn Zeit war, meistens abends. Und wenn man Zeit hatte mit anderen Gemeindegliedern, oder einfach wenn man Zeit hatte mit anderen Gemeindegliedern, die auch Zeit hatten. Und dort, wo sich Gemeinde traf, erzählte man von Jesus und man las Bibel. Also man las die Bibel, die Jesus gelesen hat, das Alte Testament. Man las die Briefe, die damals schon da waren. Die sind ja so nach und nach gekommen und in den Gemeinden überliefert worden oder die haben sie dann aufgehoben. Irgendwann haben sie sich gesagt, diese Texte, diese Briefe und die Evangelien, die später dazu kamen, das ist Wort Gottes. Da erleben wir Gegenwart Gottes und die Lehre Jesu. Und dann, so ist das Neue Testament entstanden. Später hat man nur festgestellt, das sind die Bücher, durch die Gott zu uns redet. Und dann, so ist das Neue Testament entstanden. Aber anfangs war das nur stückweise da und sie haben das gelesen, was sie hatten. Und wann immer man die Möglichkeit hatte, feierte man in den Zusammenkünften das Mahl des Herrn, einfach beim Essen. Das konnte auch mal am Vormittag sein oder am Mittag, aber meistens war es die Hauptmahlzeit am Abend. Ich meine, wir haben uns so daran gewöhnt, ne? 3 bis 4 Mahlzeiten am Tag, Frühstück, Mittagessen, Kaffee trinken und Abendbrot. Das ist der Luxus unserer heutigen Zeit, ne? Damals hatten die Leute 1 bis 2 Mahlzeiten am Tag und in vielen Teilen der Welt ist das heute auch noch so. Und die Hauptmahlzeit, die Abendmahlzeit hatten sie miteinander. Und wenn wir uns das so anschauen, lass uns mal überlegen, welche Impulse möchte Gott uns geben für das Abendmahl, das wir feiern. Jetzt habe ich euch dieses Bild von der neutestamentlichen Gemeinde gezeichnet und ich will gleich am Anfang eine Klarstellung machen, um ein Missverständnis zu vermeiden. Ihr merkt, es gibt einen Unterschied zwischen dem Mahl des Herrn, das ich euch beschrieben habe bei den ersten Christen, und dem, was wir hier feiern. Wenn ich das so gegenüberstelle, will ich damit nicht sagen, dass wir es heute falsch machen und die ersten Christen damals richtig. Sondern es geht einfach darum, lasst euch auf den Gedanken ein, Abendmahl, wie wir Abendmahl feiern können, das ist sehr vielfältig möglich. Von einer gemeinsamen Mahlzeit bis hin zu dem, wie wir das machen. Mit einem Stück Brot und einem Schluck Saft. Und beides ist echtes Abendmahl. Das gibt so ein Spektrum, was möglich ist und was echt Abendmahl sein kann. Also Abendmahl kann ein Essen sein, das wir zu Hause veranstalten. Es ist aber genauso Abendmahl, was wir heute am Sonntagvormittag miteinander feiern. und es gibt diese breite Möglichkeit, wie wir das gestalten können. Und dann merkt ihr auch diesen Gedanken, den ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, Gott möchte uns das Natürliche und die Freude an der Abendmahlsfeier wieder neu schenken. Und er will uns ermutigen, auch in dem, wie wir uns Abendmahl vorstellen können, freier zu werden. Und wir können auch in der Abendmahlsfeier, die nicht nur am Sonntagvormittag in dieser Form stattfindet, sondern auch in anderen Möglichkeiten, auch erleben, wie Gemeinde Jesu ist. Weil da, wo Abendmahl gefeiert wird, ist Gemeinde. Und wo Gemeinde ist, kann Mahl des Herrn gefeiert werden. Und ich komme ja auch aus so einer Abendmahlskultur. Ich bin in christlichen Kreisen groß geworden und kenne Abendmahl so von Anfang an. Ja, in meiner Baptistengemeinde früher gab es schon Abendmahl. Ich merke, da gab es eine Entwicklung drin, aber vielleicht kennt ihr das auch, dass Abendmahl oft da so eine sehr belastete, schwere Veranstaltung ist. Aber das Abendmahl muss nicht eine von Trauer und Schuldgefühlen geschwängerte Sonntagsmorgensveranstaltung sein. Es darf auch eine fröhliche Feier sein. Wirklich, deswegen habe ich das vorhin betont. Also Jubel und Dankbarkeit und Freude über das neue Leben mit Jesus, über seinen Sieg am Kreuz und über die Erwartung seiner Rückkehr. Das darf auch zum Ausdruck kommen, wenn wir Abendmahl miteinander feiern. Und das dürfen wir einfach mal wahrnehmen. Und was macht jetzt aber das Mahl des Herrn, das Abendmahl zu diesem Mahl des Herrn, im Unterschied zu einer normalen Mahlzeit? Im Predigttext habt ihr mitgekriegt, gibt es beides. Das Essen jeder für sich, sogar vor dem Mahl des Herrn und dann das Mahl des Herrn als gemeinsame Mahlzeit. Und wenn man das jetzt so veranstalten will, Abendmahl als gemeinsame Mahlzeit oder auch das, wie wir das hier machen, was macht denn nun das Mahl des Herrn zu einem Mahl des Herrn, zu einem Abendmahl? Es sind zwei Dinge und das ist viel zu einfach, wenn ich das sage. Ja? Das eine ist, es wird als Mahl des Herrn gefeiert. Man sagt sich selber, was man tut oder macht sich bewusst. Und es ist eine Gemeindefeier, mehr ist es nicht. Zuerst Gemeindefeier. Was heißt das? Vielleicht ist euch aufgefallen, dass Gemeinde hier auch ganz ohne Gottesdienstraum und Gottesdienst beschrieben wird. Es ist keine Veranstaltung, keine Gemeindeveranstaltung, sondern es ist einfach ein Treffen von Gemeindegliedern. Und die Gemeinde ist immer da, wo sie sich trifft. Vers 18 schreibt Paulus, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, also nicht, wenn ihr in die Gemeinde geht, sondern wenn ihr als Menschen, die zu Jesus gehören, zusammenkommt, dann seid ihr Gemeinde. Oder Vers 22 kommt dieses Verständnis auch rüber. Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Und wenn er Gemeinde Gottes sagt, dann denkt er nicht an Räume oder an Veranstaltungen, sondern immer an Menschen, an die Gemeinschaft von Menschen, die in Jesus miteinander verbunden sind. Also es ist immer eine Gemeindefeier und wir merken, bei dieser Definition ist eine Gemeindefeier total unkompliziert. Gemeinde ist dort, wo die Gemeinde sich trifft. Also alle, die an Jesus Christus glauben und auf seinen Namen getauft wurden. Das ist Gemeinde. Nebenbei gesagt, Gottesdienst ist das ganze Leben. Also auch diese Unterscheidung zwischen Gottesdienstveranstaltung und Gottesdienst im Alltag, das hat sich erst so entwickelt durch die Sprache. Und meine, wenn ich sage Gottesdienst, ja, ich denke auch an diesen Sonntagvormittagsgottesdienst oder an die Gemeindeveranstaltung. Aber es ist natürlich, dass Gottesdienst das ganze Leben ist und man das nicht trennt. Und wo Christen sich dann treffen und Zeit miteinander haben, dann braucht es nicht eine extra Veranstaltung. Sie loben Gott, sie beten miteinander, sie feiern das Mahl des Herrn. Auch die Geistesgaben, die der Heilige Geist jedem gegeben hat, werden ganz natürlich eingebracht. Jeder dient jedem mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Nicht in besonderen Veranstaltungen, sondern immer, wenn es geht. Und wenn man dann die Charismen und die Geistesgaben im Alltag ganz normal einbringt, dann natürlich auch, wenn man sich mit anderen Christen trifft. Und deswegen ist das so eine lebendige Veranstaltung, wenn die Christen einfach miteinander zusammen sind. Jetzt übertrage ich mal dieses Gemeindemodell auf uns. Und ich mache euch Mut, ja, wenn ihr in einem Hauskreis seid, dann geht ihr in die Gemeinde, da könnt ihr Abendmahl feiern. Wenn die Jugendlichen am Sonntagabend sich treffen, zu Leithaus Saar, hey, du gehst in die Gemeinde, wenn du zur Jugend gehst. Impulscafé, was hier stattgefunden hat, roter Faden, das ist Gemeinde. Und wenn ihr in der Familie mehrere Christen seid, dann gehst du in deine Familie in die Gemeinde. Also ist mein schöner Gedanke. Das ist Gemeinde, da wo du bist, weil die anderen glauben auch an Gott. Wenn das bei euch so ist und wenn da mehrere an Gott glauben, an Jesus glauben. Wenn ich mich mit Christen anderer Kirchen treffe, dann weiß ich, ich gehe in die Gemeinde Jesu. Überall ist Gottesdienst, nur eben anders. Und das führt uns in die Weite. Merkt ihr das? Der Gottesdienst, das, was wir heute Sonntagmorgen feiern, ist ein Privileg. Das ist etwas sehr Wertvolles und sehr Besonderes. Auch, dass wir uns ohne Angst haben, verfolgt zu werden für unseren Glauben, so versammeln können. Dass wir das miteinander auch in einer großen Gruppe genießen können. Das ist ein Privileg, das ist was Schönes. Und das dürfen wir auch wertschätzen. Das hat eine Entwicklung möglich gemacht. Okay, das ist die Gottesdienstfeier oder das ist einfach die Gemeindefeier in den vielfältigen Formen, die Gemeinde ausdrückt. Jetzt noch der zweite Gedanke, das Mahl des Herrn. Was macht denn das jetzt zum Mahl des Herrn? Hier ist unser Glaube gefragt. Mahl des Herrn ist, was wir im Glauben als Mahl des Herrn feiern. Durch den Glauben erkenne ich, dass Jesus mir Brot und Wein gibt. Durch den Glauben erfahre ich, er gibt mir Anteil an dem, was er vor 2000 Jahren für mich getan hat. Im Glauben empfange ich wie die ersten Jünger das Mahl von Jesus. Jesus ist da, er sitzt am Tisch oder er ist mitten unter uns, er hört zu. Er redet zu der Gemeinde durch seinen Heiligen Geist und natürlich auch durch sein Wort, das wir lesen. Also wenn du hier bist und an Jesus glaubst und dein Glaube sich mit dem verbindet, was wir tun, wenn das, was angesagt ist, du für dich siehst und sagst, ich feiere jetzt in dieser Gemeinschaft das Mahl des Herrn und Jesus ist da, dann erlebst du das. Also der Glaube, der das deutet, was wir tun, das ist das Entscheidende. Der Glaube macht ein Mahl zu einem Mahl des Herrn, zu einem Abendmahl. Und deswegen sind die Einsetzungsworte und die Einleitungsrede wichtig. Also wenn ihr das schon ein paar Jahre macht, da ist nichts Neues dran. Es ist eigentlich immer das Gleiche, ja. Aber hey, wir richten uns gemeinsam aus und unser Glaube wird ausgerichtet auf das, was wir gleich tun. Und wir werden bereit gemacht, Abendmahl zu empfangen, dass Gott an uns handelt, was er möchte. Ich möchte uns als Gemeinde ermutigen, an dieser Stelle auch zu experimentieren. Also im Hauskreis. Wirklich. Wenn du im Hauskreis den Gedanken hast, es ist doch schön, mal miteinander zu essen und Abendmahl zu feiern, mach das. Wenn du einen Besuch machst, vielleicht bei einer Person, die schon lange nicht mehr am Sonntagsgottesdienst teilnehmen konnte und nicht am Abendmahl teilnehmen konnte, ihr seid zu zweit, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, sagt Jesus, ist er mitten unter ihnen. Das ist Gemeinde trifft sich, wo sich Christen treffen. Feier doch mal Abendmahl. Das wird noch eine andere Abendmahlserfahrung, ja, mit zwei oder dreien. Und jetzt mal was fürs Saarland. Ich weiß nicht, ob ich das mal erleben werde. Eine Gartenparty mit Schwenker und Abendmahl. Warum nicht? Und es wäre richtig christlich. Ja, es wäre so, wie wir es im Neuen Testament lesen. Hätte ich Lust drauf, auch wenn ich mir das noch nicht vorstellen kann, wie sich das anfühlt. Aber warum nicht? Sage ich an der Stelle Amen und freue mich aber auch, mit euch jetzt Abendmahl zu feiern. So wie wir das immer machen. Wie wird das sein? Ich lese gleich die Einsetzungsworte vor. Dann bitte ich zwei aus unserer Mitte zu danken. Dann bitte ich euch aufzustehen und einer betet und dankt für das Brot und einer dankt für den Saft. Und dann spreche ich eine Einladung aus zum Abendmahl und dann wird es ausgeteilt. Das macht der Klaus Liebert und der Christian Kasimir und ich. Wir geben dann beides nacheinander durch die Reihen. Zuerst den Brot, dann den Gemeinschaftskelch und dann die Einzelkelche. Und während wir dann das Abendmahl miteinander feiern, das darf ruhig ein bisschen Zeit dauern oder Zeit in Anspruch nehmen, wird Musik im Hintergrund laufen, sodass du einfach auch die Möglichkeit hast, dass es eine Beziehungszeit zwischen dir und Jesus ist. Ich lese uns nun die Einsetzungsworte vor. Der Apostel Paulus schreibt, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und, als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Nun bitte ich uns aufzustehen und zwei von uns stellvertretend für uns ein Dankgebet zu sprechen. Einer, der dankt für den Leib Jesu, den er für uns hingegeben hat, und einer für das Blut, das er für uns vergossen hat.